Unsere heutigen Gäste sind Ulrich Brandt, Professor für internationale Politik an der Uni Wien, forscht und lehrt unter anderem zu multiplen Krisen und sozial-ökologischen Transformationen. Barbara Unmüßig, sie ist Vorstandsvorsitzende der Heinrich-Böll-Stiftung, hat erst kürzlich zusammen mit Thomas Fatheuer und Lilly Fuhr das Buch Kritik der grünen Ökonomie veröffentlicht, das ist ja auch dabei. Und ja, schließlich Achim Grundgräber, der den viele von Ihnen wahrscheinlich kennen, hier an der FU zu sozial-ökologischen Transformations- und Governance-Fragen arbeitet. Der Titel der heutigen Veranstaltung lautet Sozial-ökologische Transformation, aber wie dorthin? Das ist jetzt zugegeben kein rhetorisches Glanzstück, aber es weist so auf die große Frage hin, wie schaffen wir die Transformation? Und wie schaffen wir sie unter den vorherrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen, die geprägt sind von einem zerstörerischen neoliberalen Finanzmarktkapitalismus, der zwar in die Krise geraten ist, kurzzeitig strauchelte, aber nun dennoch irgendwie weiterlebt, sozusagen als Zombie-Kapitalismus und dabei zunehmend autoritärer wird, Stichwort Austeritätspolitik. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Aufstieg einer neuen Rechten infolge des Scheiterns einer linken Antwort auf die Krise, die sie noch vor einigen Jahren greifbar schien, infolge von des arabischen Frühlings, der Gezi-Proteste, Occupy, Syriza und so weiter. In dieser Situation, in der die einzig wirklichen greifbaren Alternativen ein neoliberales Weiter-so oder eine neue Rechte zu heißen scheinen, erscheint eine solidarische, gerechte und ökologische Transformation immer schwieriger, obwohl sie gerade jetzt im Angesicht zunehmender Bedrohung für Mensch und Natur umso dringlicher wird. Und um heute da vielleicht ein Stück weiterzukommen und Antworten zu finden, wie die sozial-ökologische Transformation Wirklichkeit werden kann, dafür gebe ich nun das Wort an Achim für die Moderation der Veranstaltung. Vielen Dank.
Vielen Dank, Tobias, für die netten einleitenden Worte. Ich will noch einige Punkte ergänzen und zuerst einen schönen guten Abend und natürlich eine spannende Debatte wünschen. Für die heutige Abschlussveranstaltung der Ringvorlesung. 16 Termine waren es. Viele von Ihnen haben, glaube ich, relativ regelmäßig teilgenommen. Sind welche dabei, die alle Termine besucht haben? Haben wir jemand? Auch, wunderbar. Ja, nein, es hat mich gefreut, dass es hier auch ein sehr kontinuierliches Publikum gab und dass wir hier dadurch auch spannende Debatten hatten, die aufeinander aufgebaut haben. Das war schon zu spüren bei den Veranstaltungen. Und das alles hat natürlich so einen institutionellen Hintergrund und den will ich kurz nochmal ansprechen und auch einen persönlichen Hintergrund von Leuten, die sich engagieren. Ich glaube, jetzt ist die Gelegenheit nach 16 Sitzungen, die fast alle von Tobias hier begleitet wurden, moderiert wurden, vorbereitet, betreut wurden. Wunderbare Betreuung der Referentinnen und Referenten habe ich gehört. Also all das gehört dazu. Tobias, ich glaube, das ist der Moment, vielen Dank zu sagen dir für diese Ringvorlesung und für die Durchführung. So, ganz laut geklatscht hat jetzt Frau Wanke, die Carola, die auch zu dieser Veranstaltung mit beigetragen hat, mit ihrer Initiative Sustain It. Also auch Carola, dir herzlichen Dank, dass das in diesem institutionellen Rahmen aus 6 so wunderbar geklappt hat. So, dann kommen wir auch zum thematischen bzw. zum Format der Ringvorlesung heute Abend. Wir wollen das mal ganz anders machen wie in den sonstigen Veranstaltungen. Keine langen Vorträge. Wir wollen versuchen, hier auf dem Podium miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir werden uns dazu setzen. Ich glaube, das ist etwas ruhiger von der Atmosphäre dann.
Und der Ringkampf kommt in der letzten Runde.
Genau, der Ringkampf. dann vielleicht nicht nur auf dem Podium, sondern auch im Auditorium. Wir wünschen uns aber auch, dass Sie relativ schnell mit in die Debatte eingreifen und zurufen. Und insofern hoffen wir auf eine dynamische Sitzung heute Abend, auf eine dynamische Veranstaltung, die vielleicht auch mit der einen oder anderen provokanten These begleitet wird. Insgesamt haben wir das so gedacht, dass wir im Vorfeld so 5, 6 Fragen notiert haben, an denen wir uns entlang hangeln wollen. Ob das funktioniert, wissen wir nicht. Vielleicht kommen wir schon über die erste Frage nicht so richtig hinaus. Wir schauen mal, wie das heute Abend läuft. Bevor wir richtig einsteigen, nochmal, ich glaube, das ist jetzt auch Zeit, mir ist es nochmal aufgefallen, als ich eure Biografien gesehen habe, auch euch nochmal so für die Jubiläen, die man so feiert im Laufe der Zeit, nochmal Glückwunsch zu sagen. Ich fange mal mit Barbara an. Barbara wurde vor 15 Jahren zum Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung gewählt. 15 Jahre, das ist eine ordentliche Zahl. 15 Jahre mit Ralf Füchs, das ist auch ordentlich. Und wir hatten schon kurz darüber gesprochen, wie das ist mit einer weiblichen Doppelspitze bei der Böll-Stiftung, weil ab Juli wird Ellen Überscheer zum Vorstand oder ihren Vorstandsposten antreten. Ja, gewählt wurde sie im Dezember 2016. Ja, also Jubiläum. Jubiläum, Uli. 10 Jahre, Universitätsprofessor an der Universität Wien.
Was schon?
10 Jahre, ja. Also auch dir.
Im katholischen Österreich, ja.
Gut, aber damit bin ich schon bei dem Punkt. Wir wollten ja einsteigen. Zum ersten Punkt, warum Transformation? Und eigentlich ist die Frage nicht mehr ganz präzise. Wer transformiert wohin? Wäre vielleicht eher eine Frage, die wir beantworten sollten. Aufgrund vieler weltpolitischer Veränderungen. Und ich glaube, wir sollten uns ein wenig darüber verständigen, was derzeit die Rahmenbedingungen sind. Durchaus auch die globalen Rahmenbedingungen, die auch das nationale Handeln beeinflussen, aber auch umgekehrt. Und ich glaube, dass man dann eher einschätzen kann, ja, was eine sozialökologische Transformation behindert, verhindert oder ermöglicht. Also insofern vielleicht eine kleine Zustandsbeschreibung der weltpolitischen Situation. Und da bin ich gestoßen auf eine Veröffentlichung von dir, Uli. Ich glaube, es war 2016, also relativ neu. Globalisierung analysieren, kritisieren und verändern. Das hätte auch Trump sagen können. Und das meine ich ernst. Also das ist eine Frage, ja, Globalisierung, was hat das für Konsequenzen? Ja? Die globalisierungskritische Bewegung war gegen Freihandel, für stärkeren Protektionismus etc. Jetzt kommt vieles vielleicht, was die globalisierungskritische Bewegung als Ziel formuliert hat. Also mit dieser ersten Frage in die Runde. Bitte.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein und herzlichen Glückwunsch. Ich kann mich nur anschließen an diese sehr gelungene Veranstaltungsreihe. Ich habe, wie ich das Programm durchgesehen habe, viele auch enge Mitstreiterinnen, mit denen ich auch viel gearbeitet habe. Und ich bin mir sicher, dass Sie hier ein sehr, sehr spannendes Semester hatten. Und ich finde den Begriff offenen Hörsaal großartig. Den werde ich nach Wien mitnehmen. Einfach sozusagen niedrigschwellig auch sozusagen in die Gesellschaft zu wirken. Und ich freue mich natürlich neben der Moderation von Achim Wundleber mit Barbara Unmüßig hier zu diskutieren. Und es wird natürlich kein Ringkampf, sondern wenn wir zusammen diskutieren, kommen immer, ich hoffe auch heute, gute Klärungsprozesse raus, weil wir gar keine großen Differenzen haben. Als ich jetzt gerade noch mal raus bin, habe ich draußen ein Plakat gesehen. Big Data, Stairway to Heaven oder Highway to Hell. Und ähnlich könnten wir das auch an den Transformationsbegriff fragen und an die Transformationspraktiken. Also Trump oder das, was ja Tobias in der Einleitung gesagt hat, das ist Highway to Hell. Das ist ein Transformationsverständnis, was den Neoliberalismus auf die Spitze treibt, was sozusagen hilflos die Eliten in den USA, aber auch anderswo, haben keine andere Möglichkeit mehr, als sich mit eben autoritären Politiken zu helfen. Und das ist schon der Unterschied zur globalisierungskritischen Bewegung, in der ich mich oder auch Barbara und wir uns aktiv sehen oder gesehen haben. Es ist ein exklusives Projekt. Der Highway to Hell geht zu Lasten anderer. Zu Migrantinnen, mit rassistischen Diskursen, mit sehr männlichen, frauenfeindlichen Diskursen. Und er geht zu Lasten der Natur. Das ist ein Transformationsprozess, der uns atemlos macht. Also ich bin atemlos seit 3 Wochen. Man kommt gar nicht hin, das alles nachzuvollziehen. Und gleich, dass die erste Aktion von Trump war, der EPA, also der Environmental Protection Agency, sozusagen ein Mundschloss oder ein Redeverbot zu erteilen. Also diese Unterscheidung, die können wir, glaube ich, heute gleich am Anfang machen. Es gibt den Highway to Hell als eine zunehmende Autoritarisierung, Ausschluss von Politiken, der zu Lasten von anderen geht. Und wenn wir von Transformation sprechen, sozialökologisch, sprechen wir von einer inklusiven, also einem Horizont, wir werden das nachher vertiefen, einem inklusiven ein Prozess. Nicht zulasten der Natur, schwierig genug, und gutes Leben für alle. Nicht deutsche Vita für wenige, wie das Alberto Acosta mal genannt hat. Hier ist für deutsche Vita sogar in den reichen Ländern dann vielleicht sogar für relativ viele. Aber Welt, für die Welt, und das ist ja der Horizont, in dem wir denken sollten. Was heißt gutes Leben weitgehend für alle Erdbewohnerinnen? Und zwar nicht alle leben gleich, sondern alle haben die Möglichkeit, unter Bedingungen für ein gutes Leben zu leben. Und das wäre deine Analogie und deine Anspielung auf die Publikation. Das war eine Festschrift für Christoph Scherrer, bei dem ich in Kassel länger gearbeitet habe. Globalisierung analysieren, kritisieren und verändern. Und die Art der Veränderung, also wir analysieren sie anders, weil Trump oder die Rechten analysieren sie, das Problem sind die anderen, sind die Ausländerinnen, wird zunehmend China, das wird noch ganz böse aus meiner Sicht mit China. Wir kritisieren sie anders, weil wir sie sozusagen aus einer emanzipatorischen Perspektive kritisieren und wir würden sie verändern inklusiv. Ich belasse es dabei, du hast ja noch im Vorfeld die Frage von Transition oder nochmal, was heißt das Verhältnis von Revolution, vielleicht können wir das in der nächsten Runde aufnehmen. Aber so viel erstmal, wenn wir hier über Transformation sprechen, sollten wir diese welthistorischen, dynamischen Transformationen der letzten 3 Jahrzehnte im Blick haben, Stichwort Neoliberalisierung der Welt, Autoritarisierung und da ganz präzise Grenzen ziehen, dass wir uns nicht darüber freuen, wenn Trump den Freihandel auflöst. Das ist im Effekt auch von emanzipatorischen Bewegungen sozusagen gefordert worden, aber das, was Trump damit betreibt, ist was ganz anderes. Vor allem will er nicht aus der kapitalistischen Raserei aussteigen, sondern er wird sie noch zuspitzen. Stichwort Pipelines in den USA und anderes.
Ich gebe jetzt direkt weiter, ich merke schon, Barbara ist schon wohl geworden. Und das ist gut so. Es wäre natürlich auch interessant, was das für neue Herausforderungen für die Heinrich-Böll-Stiftung mitbringt, diese Entwicklung oder ob quasi eine Institution überhaupt so schnell auf solche Veränderungen, die ja doch ein Tempo an den Tag legen, die eher weltpolitisch ungewohnt sind, ob das überhaupt möglich ist.
Ja, komme ich vielleicht später raus. Erlauben Sie mir auch noch eine ganz persönliche Ansage. Im Herbst 1976 habe ich ungefähr so hier in diesen Räumen mein Studium am Otto-Suhr-Institut begonnen. Und es war dann schon irgendwie auch nett, hier wieder reinzugehen. Und es ist lange her, ich gebe es zu. Dazwischen habe ich einfach, glaube ich, immer auch genau an dem gearbeitet, um was es uns geht. Was kann eigentlich eine faire, gerechte, inklusive Transformation sein und welche Rolle kann dabei auch nach wie vor Globalisierung spielen? Weil es gibt natürlich nicht nur eine ökonomische Globalisierung, sondern es gibt auch eine Globalisierung sozialer Bewegungen, es gibt eine Globalisierung hoffentlich auch der Ausbreitung von Menschenrechten und so weiter. Was ich zu Trump und der insgesamt zu den globalen Trends sagen möchte, ist, dass in einem nie gekannten Ausmaß Nationalismus als politische Idee zurück ist auf der politischen Agenda. Das ist ja nicht nur Trump, dieses Projekt treiben ja auch genug Regierungen in Europa um und auch anderswo. Ob das ein Gegenprojekt zur Globalisierung ist, dieser Nationalismus, das würde ich gerne hier auch diskutieren und erörtern, weil ich eben denke, dass wir mit einer Situation konfrontiert sein werden, wo es immer auch noch zu selektiven multilateralen und bilateralisierten Absprachen kommt, aber regelbasierte Absprachen im Kontext der UNO oder im Kontext multilateraler Abkommen, wie wir sie kennen, werden es definitiv schwerer haben. Was weltweit, und das ist nicht nur ein Trump-Phänomen, sondern ein globales Phänomen, das trifft auch Putin, das trifft auch Xi Jinping in China. Wir erleben weltweit, dass eigentlich sich keine Regierung mehr an internationales Völkerrecht halten wird. Und wir spüren das als Heinrich-Böll-Stiftung massiv. Wir sind weltweit in über 33 Büros präsent. Und bei Völkerrecht geht es eben unter anderem auch um Rechte der Zivilgesellschaft. Es geht darum, ob Zivilgesellschaft überhaupt noch Grundrechte exekutieren kann, wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Organisationsfreiheit. Und die ist eben in einem Ausmaß eingeschränkt. Es gibt insgesamt nur noch 8 Länder überhaupt, die gezählt werden können, die sich an die Grundrechte an diese fundamentalen drei Grundrechte uneingeschränkt halten. Das muss man sich einfach auch bewusst machen. Das heißt, wir haben es mit einem Race to the Bottom zu tun, ja, was rechtsbasierte Regeln zumindest auch im humanitären Völkerrecht und in der Menschenrechtsagenda insgesamt angeht. Das würde ich einfach auch gerne adressieren. Was die neuen Machtverschiebungen, die sind ja nicht nur über Trump festzustellen, dass der Autoritarismus erst recht richtig im Westen angekommen ist. Wir haben es mit Autoritarismus als Aufstieg und einer politischen Idee, als Phänomen weltweit zu tun. Und ich finde, wir haben allesamt noch keine Antworten, was das eigentlich bedeutet, wenn man transnationale Probleme, auch wenn man sie fair und inklusiv regeln möchte, was unserer beider Agenda ist, auf was wir da eigentlich bitte zurückgreifen sollen. Ich weiß es nicht mehr. Also mir geht es da eher wie dir, Uli, dass ich finde, wir müssen völlig neu nachdenken und erfinden, wie wir unsere Ideen einer anderen Globalisierung, einer fairen, inklusiven Transformation überhaupt auf den Weg bringen können. Das vielleicht auch als erste Antwort darauf. Neu nachdenken, neu sortieren. Und sortieren auch als zivilgesellschaftliche und politische Akteure.
Das waren jetzt zwei Punkte, die ich sehr spannend fand. Der erste Punkt, diese, was wir beobachten können, weltpolitische Formen der Renationalisierung, des stärkeren Nationalismen, auch in der Umweltpolitik, über die wir hier viel diskutiert und geredet haben, ist nicht erst seit Trump zu beobachten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, jetzt nicht sozusagen alles Übel immer zu personifizieren, zu trumpisieren. Das sollten wir nicht tun, sondern ich meine, wenn wir jetzt kurz auf die Klimapolitik schauen, da kam es eigentlich zum großen Zerwürfnis schon 2009 in Kopenhagen, also dass über 8 Jahre hinweg wurden neue Formen der Umweltpolitik, der Klimapolitik gesucht, die jetzt in einem Paris-Abkommen letztendlich sich ausgedrückt haben, in dem aber wenig steht, ja, wenig Konkretes steht, und insofern auch dort kommt diese nationale Interessenspolitik stärker zum Ausdruck. Und das, finde ich, war der erste wichtige Aspekt. Der zweite deutet auf so ein Spannungsverhältnis hin. Eigentlich entwickelt sich vieles zum Schlechten, so wie du das jetzt geschildert hast. Das heißt, wir sind unheimlich intensiv damit beschäftigt, überhaupt das, was wir errungen haben, zu verteidigen. Das ist eine schwierige Situation, glaube ich, wenn plötzlich nicht die Transformation zum guten Leben, diese Narrative im Vordergrund stehen, zur Nachhaltigkeit, sozialökologische Transformation, sondern es geht darum, Errungenschaften zu verteidigen, und noch nicht einmal das gelingt. Das heißt, das hat was sozusagen für den Ausgangspunkt, den Startpunkt der Transformation zu tun. Und da wäre noch die Nachfrage, wie siehst du das?
Wir sollten es uns erstmal bei dem guten Leben nicht so einfach machen. Gutes Leben heißt heute für die meisten Menschen F&F, Fleisch und Fliegen. Das sind die großen Klimakiller. Das gute Leben hier ist das, was sozusagen ein auf Expansion oder was Hartmut Rosa die dynamische Stabilisierung nennt. Also wir brauchen sozusagen Dynamik, wir brauchen Wachstum, wir brauchen Expansion, um Verhältnisse zu stabilisieren. Und ich möchte einen Versuch machen, ich teile das mit Trump, ich wollte jetzt nicht, Trump ist ein Projekt und ein Ausdruck von einem Projekt, es geht nicht um die Person. Einen Versuch machen, um den Transformationsbedarf nochmal in einem Begriff stark zu machen. Ich habe nachher auch Flyer dabei, die habe ich jetzt, weil ich etwas später kam, könnt ihr nachher gerne mitnehmen. Ich denke, dass ich bezeichne mit Markus Wissen, dass was wir hier als Errungenschaft haben, als imperiale Lebensweise. Imperiale Lebensweise bedeutet im Grundsatz, dass wir in unserem Alltag im globalen Norden permanent auf die billigen Ressourcen und die billige Arbeitskraft der Welt zurückgreifen. Und das hat Errungenschaften. Timothy Mitchell hat das als Carbon Democracy bezeichnet. Die materielle Teilhabe von Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg, Sie kennen, oder ich weiß nicht, ob die Great Acceleration mal Thema war, nach dem Zweiten Weltkrieg schießt alles nach oben. Ja? CO2-Emissionen, Automobilbesitz, Eigenheim, Bau und so weiter und so fort. Es war ja nicht mit dem Industriekapitalismus, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg im globalen Norden. Und diese Lebensweise, imperial heißt nicht, wir sind alle kleine Imperialisten, sondern imperial heißt dieser permanente Zugriff auf die Welt. Und das hat funktioniert für den globalen Norden, bis das Schwellenländerphänomen, bis China und andere dazukamen, weil es jetzt, trotz aller Politisierung schon von Umweltproblemen, jetzt gibt es eine ernsthafte Konkurrenz. Und die Menschen in China, in Brasilien, die Mittelklassen, wollen die imperiale Lebensweise auch. Ja, wenn wir uns die Auto zahlen, und auch wieder nicht allen Chinesen seinen Kühlschrank gegönnt, das ist jetzt nicht mein Punkt, das ist ein analytischer Punkt.
Und Strom auch.
Und Strom auch, nicht Auto unbedingt. Also der Punkt wäre, wir haben eine Lebensweise tief verankert, die abgesichert wurde in der Nachkriegszeit über keynesianische Umverteilungspolitiken im globalen Norden plus imperiale Politiken nach außen. Im Neoliberalismus wird das sogar noch angezogen in den 80er, 90er Jahren, aber jetzt gibt es eine Aufholbewegung der sogenannten Schwellenländer. Und jetzt gibt es viele Menschen, und zwar hunderte von Millionen, die auch diese Lebensweise übernehmen würden. Die, die mal in Peking oder China waren oder in Sao Paulo, wissen, von was ich spreche. Wer ein bisschen Geld hat, will ein Auto. Das ist Fortschritt und Fleischkonsum und anderes. Das meine ich nicht moralisch, wie gesagt, nur um die Welt zu verstehen. Und diese Konstellation, es ist nicht nur die Finanzkrise von 2008, sondern diese Konstellation führt zu mehr Konkurrenz. Und auch das führt zu neuem Autoritarismus. Die Ressourcenkämpfe, China, Landgrabbing, können auch aus der Perspektive von imperialer Lebensweise verstanden werden, der Aufholbewegung. Und Trump will im Grunde genommen eine brutale Verteidigung der imperialen Lebensweise für die USA. Das ist natürlich ein anderer Begriff, das sagt er nicht. Ja? Das ist sein Kernprojekt. Ich, America first, make America great again, ist, wir machen das, was Bush damals in der Rio-Konferenz 92, haben wir uns kennengelernt. Wir
verteidigen den Lebensstil.
Genau, Barbara hat die NGO-Delegation angeführt. Ich war kleiner Student in Buenos Aires und bin damit hochgefahren nach Rio. Unser Lebensstil steht nicht zur Disposition. Das hat Bush damals gesagt. Und das meint Trump heute auch. Mhm. Und wenn wir uns das anschauen, kommen wir, glaube ich, an den Kern. So, und jetzt für uns, dann ist es eben nicht das vielleicht gute Europa und die böse USA oder die autoritäre Putin und China, sondern auch wir hier müssen sozusagen unsere Lebensweise verändern. Und das wären die Einknüpfungspunkte für den Transformationsprozess. Da geht aus meiner Sicht die dominante Transformationsdebatte WBGU, ich weiß nicht, ob das im Semester schon Thema war, nicht weit genug. Ja? Weil sie nicht an die Art, an die permanent ausgreifende, zerstörerische Produktions- und Lebensweise rangeht. Und das führt, und das, ich habe es schon gleich ein bisschen mal zuspitzen, das führt auch zu Autoritarismus. Das Angebot der Autoritären ist, wir machen so weiter wie bisher, aber wir haben Schuldige. Und die Schuldigen sind nicht das Kapital, sondern die Schuldigen sind die Migranten, die Flüchtlinge oder jetzt China. Und da müssen wir ran. Das ist aus meiner Sicht der Kern des Problems.
Na, der Analyse würden viele, glaube ich, hier zustimmen. Aber warum dann den Transformationsbegriff stark machen? Einen Begriff setzen gegen diese dramatischen Entwicklungen? Ich meine, wir haben auch versucht, den Nachhaltigkeitsbegriff gegen vieles quasi in Anschlag zu bringen. Und das hat nicht funktioniert. Wir haben viele andere Begriffe. Also wie über einen Begriff, du hast selbst gesagt, den Transformationsbegriff stark machen, wie über einen Begriff die Welt verändern. Das müsste dann, glaube ich, noch deutlicher werden. Und da kommen wir dann auch zu den nächsten Fragen sozusagen. Wer sind eigentlich die Träger der Transformation? Welche Akteure soll das sein?
Es geht mir natürlich jetzt zu schnell, Achim. Weil ich glaube, wir müssen uns schon länger damit auseinandersetzen, warum es dringend eine Transformation braucht und eine grundlegende Infragestellung unseres Wirtschaftsmodells und eine grundlegende Infragestellung dessen, was wir hier eigentlich mit unserem sogenannten modernen Kapitalismus getrieben haben. Und da gehört natürlich nicht nur die globale Ungleichheit, sondern insgesamt die Ungleichheit dazu. Ich denke, wir sind in einer Situation, wo der Kapitalismus seine Versprechen überhaupt nicht mehr einlöst, auf keiner Art und auf keiner Ebene mehr, außer für das ein Fünftel der Weltbevölkerung löst er es ein. Wir lassen 2 bis 3 Milliarden Menschen nach wie vor hinter uns, die von 2 oder 3 Dollar leben. Ich komme gerade aus Indien, da könnte man sehr, sehr gut auch drüber reden, was es eigentlich in Indien ist, bedeutet, bei 1,9 Kilo CO2-Ausstoß zu sein. Wir haben 10 Kilo CO2-Ausstoß und trotzdem sind in Indien die großen Städte schon alle mit Autos verstopft, ja, und so weiter. Also was sind denn eigentlich die Hoffnungen, ja, der 1,1 Milliarden Inder oder 1,4 Milliarden Chinesen, wovon immer noch ein Großteil der Bevölkerung auch in absoluter oder in Armut lebt. Ja, und können wir ja gleich auch nochmal vertiefen, auf jeden Fall verliert aber bei uns ja auch der Kapitalismus letztlich Legitimation, weil er eben auch, weil Umverteilungspolitiken fehlen und weil das System der Umverteilung ja ganz offensichtlich auch an Grenzen kommt, ja, letztlich aus meiner Sicht eine Transformation erfordert. Genauso, und da hast du jetzt drauf hingewiesen, leben wir zu Lasten der Natur. Ich bediene mich schon ganz gerne dem Begriff der planetarischen Grenzen. Ich weiß auch, dass das hier in der Ringvorlesung eine Rolle gespielt hat, wenn wir uns bewusst sind, dass wir bei 9 untersuchten Bereichen schon in 4 großen Sektoren, 4 untersuchten Bereichen die planetarischen Grenzen überschritten haben, dann zeigt uns das doch, dass wir längst aufs Bremspedal treten müssten, längst umsteuern müssen, weil Transformation auch im Begriff mitträgt, dass wir für die Umsteuerung unserer hochkomplexen Systeme viele, viele Jahre brauchen, wenn es nicht disruptiv und zu Lasten von großen Bevölkerungsteilen gehen soll. Und wir treten nicht auf diese Bremse, ja, und wir stoppen nicht, was wir Klimawandel, Verlust der biologischen Diversität, Ozonversauerung, das sind die 4 Bereiche und eben Stickstoffeintrag in Boden und Meere. Und wir stehen in vielen anderen Bereichen kurz davor, letztlich das, was man Safe Capacity, in der man noch sicher handeln kann, das ist ja das Konzept der planetarischen Grenzen, sind wir noch in der Lage, in sicheren Grenzen umzusteuern, ohne dass es zu riesigen Katastrophen kommt, dass wir alleine schon das Wissen, was wir darüber haben, nicht in der Lage sind, umzusetzen, in politische Prozesse umzusetzen, nicht in der Lage sind, dafür Mehrheiten zu gewinnen. Was wir erleben, ist eine komplette Blindheit eigentlich gegenüber der systematischen Erfassung von Wissen, was wir haben, und dann mit so kleinen Vademekum oder so ähnlich. Also wir dauernd auch in unserer Gesellschaft erleben, dass mit Trostpflästerchen und illusionären Versprechungen, wie wir schaffen es mit einer grünen Ökonomie, oder auch die Partei Die Grünen sagt, wir schaffen es mit ökologischer Modernisierung aus diesen Krisen zu kommen, aus meiner Sicht einfach eine Illusion ist. Weil wir eben unter anderem, da greife ich gern die imperiale Lebensweise auf, weil wir überhaupt nicht bereit sind, in allen Facetten die Produktions- und Konsumweise, auf denen unsere Systeme, auch Sozialsysteme und basieren, grundlegend in Frage stellen, weil es natürlich auch Angst macht. Ich denke schon, dass Transformationen auch einerseits was Beruhigendes hat, wenn wir aber in Radikalität erzählen, ja, was das eigentlich für ein Umbruch sein müsste, dann kriegen die Leute, glaube ich, auch einen Schrecken und sagen, lieber hier und da eine Reform als größere Schritte zu gehen, ja. Zur imperialen Lebensweise. Also ich denke, es wäre eben auch mein Wunsch an politisches Handeln. Wir brauchen dringend eine weitere Politisierung, ja, dessen, was man Lebensweise nennt. Wir können das nicht einfach Lebensstil nennen, ja, sondern wir müssen eben auch die Machtstrukturen, die hinter dieser imperialen Lebensweise stecken, vom Individuum bis zu denen, die diese Lebensweise ja auch strukturieren, ne? Nämlich mit unglaublicher Wirtschaftsmacht einfach noch besser durchleuchten. Und da bin ich stolz auf das, was die Heinrich-Böll-Stiftung macht, weil wir mit unserem Fleischatlas, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, da gibt es mittlerweile 3 Ausgaben, dieser Fleischatlas eben in Deutlichkeit belegt und Daten und Fakten liefert, liefert, wie wir mit unserem Fleischkonsum, das ist jetzt die globale Mittelklasse, wir alle, wir gehören nämlich zu dieser globalen Mittelklasse, Land belegen, zu Klimawandel mit dieser Fleischproduktion beitragen, zur Enteignung von Kleinbauern beitragen, all das versuchen wir ja in dem Ding zu schildern. Und ich finde es schon dann auch ein Erfolg, wenn wir 500.000 Kopien von diesem Fleischatlas unter die Leute gebracht haben. Ja? Der Punkt ist aber, wie wird Bewusstsein, das wir haben, zu politischem Druck und zu politischem Handeln. Ja? Das ist der alte Spruch, wie kommen wir vom Wissen zum Handeln. Weil Daten und Fakten im postfaktischen Zeitalter werde ich sie weiter produzieren und weiter zur Verfügung stellen, weil sie die Grundlage sind, auch für dieses Umdenken und Umsteuern. Aber wir sind weit davon entfernt, die politischen Antworten parat zu haben, daraus politische Mehrheiten zu organisieren.
Das passt zu dir, da sagst du, das geht alles zu schnell und dann beantwortest du eigentlich zwei Fragen in einem Aufwasch. Du hast gesagt, um was es bei der Transformation geht. Wir wissen das, wir haben diese Missstände, die Ungleichheiten, die sozialen, die natürlichen Zerstörungen vor Augen. Wir wissen sozusagen, wohin es transformiert werden müsste, wie das bessere Leben sein könnte. Und du hast auch gesagt, so wer zu diesem Akteursspektrum gehört, wer das Akteursspektrum quasi umfasst. Insofern waren das schon Fragen. Du hast stark auf die, du hast gesagt, das darf nicht mehr zu Lasten der Natur gehen. Da war so, ich sehe euch da komplementär. Uli hat ja stärker quasi das Soziale nochmal mit betont. Stefan Lesenich hat ein Buch verfasst, die Externalisierungsgesellschaft. Ich glaube, das ist ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang. Spielt da eine Rolle. Darin schreibt er, dass wir nicht über unsere Verhältnisse leben, sondern wir leben auf Kosten anderer. Und das hat eine globale Dimension, aus Kosten der Menschen im globalen Süden. Also das heißt, diese Dimensionen sind mit zu berücksichtigen. Können wir dem was entgegensetzen durch einen Transformationsbegriff, denn letztendlich, und das haben wir hier auch schon bei der ein oder anderen Diskussion hier gehört, ist der Trägheitsgrad in Industriegesellschaften für Veränderungen relativ hoch. Dort, wo keine Krisen auftreten und dort, wo die Krisen, dort bewegen sich die Menschen, dort wird verändert und das hat eben diese globale Dimension. Also nochmal zurück an die Schule.
Ich komme gleich zum Transformationsbegriff, noch zwei Anmerkungen. Das eine ist diese Handlungsbewusstsein-Lücke, die man so schön sagt. Ja, wir wissen und es wird nicht gehandelt. Ich finde es schlimmer zurzeit. Ich komme ja gerade aus Wien und ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat in den Medien. Es gab ja diese völlig überraschende Entscheidung letzten Donnerstag vom Bundesverwaltungsgericht, den Bau der dritten Start- und Landebahn am Flughafen Wien nicht zu genehmigen. Und zwar sensationell, ja. Morgen habe ich in der Wiener Zeitung einen Artikel dazu, wo ich das ganz stark verteidige. Zwei Wochen nach der Verkündigung des neuen Regierungsprogramms, Große Koalition in Österreich, wo die aktuelle Regierung sagt, wir halbieren die Flugticketabgaben. Also der Flug von Wien nach Mailand kostet dann 3,50 Euro weniger. Mit dem Argument für die Reduzierung der Flugticketabgabe und jetzt gegen die Gerichtsentscheidung, also alle schreien jetzt, der Flughafen muss natürlich ausgebaut werden. Und zwar mit welchem Argument? Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Ja? Also es ist nicht nur die autoritäre Politik, sondern es ist ein immer noch tief verankertes neoliberales Denken. Kanzler Kern, der ja, also SPÖ, Sozialdemokrat, Manager war, kann sich hinstellen und es wird sozusagen auf so einer symbolischen Ebene wie einer Flugticketabgabe, ja, der Preis wird ja ganz anders gemacht, in Konkurrenzen, wie lang bucht man den Flug vorher, wird die Glaubwürdigkeit von Politik völlig runtergebügelt. Das muss man sich mal vorstellen. Wer will jetzt noch glauben, F&F, ja, also zumindest beim F von Fliegen, wer glaubte noch, dass die österreichische Bundesregierung es einigermaßen ernst nimmt mit dem Paris-Ziel, 40% Reduktion CO2 zwischen, glaube ich, 2030, 35 im Vergleich zu 1990 für Europa. Wer will das noch glauben? Das ist nicht nur Wissenshandlungsgap, sondern das ist schon die Verblödung der Regierung, weil sie sich leisten zu können, sie kann die Flugticketabgabe runternehmen und jetzt läuft sie amok, mit Gewerkschaften übrigens und natürlich sogar mit der Flughafengesellschaft Wien, ist ja eh klar, wir brauchen die dritte Piste, weil Expansion und sonst macht es ja eh Bratislava und so weiter. Also ich finde, es ist schlimmer, als nur zu sagen, es gibt für ein hohes Bewusstsein, es gibt einen vielleicht Unmut, darauf lasse ich mich ein, einen ökologischen Unmut, ein ökologisches Unwohlsein, vielleicht noch besser, in der Bevölkerung, so geht es nicht weiter mit der Externalisierungsgesellschaft imperialer Lebensweise. Aber sonst gibt es immer noch die Priorisierung Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum, Wachstum, Wachstum sind die Krisen.
Genau.
Zweiter Punkt, ganz kurz zu Barbara, mit dem Kapitalismusbegriff. Ich bin mir da auch unsicher. Es gibt ja schon in Umfragen, ist das alles nicht mehr so toll mit dem Kapitalismus. Ich glaube, oder können wir dann gerne diskutieren, ich glaube, ich denke, das ist schon ein bisschen später, Kapitalismus heißt für die meisten Menschen ein System, was nicht ausreichend umverteilt. Es ist keine Produktionsweise. Die Produktionsweise heißt Marktwirtschaft. Ja? Mhm. Sondern für die meisten Menschen, und denken, fragen wir uns selber, für die meisten Menschen bedeutet, wenn sie Kapitalismus hören, da gibt es die Kapitalisten, die wollen nicht umverteilen. Und dagegen sind die Menschen. Es gibt ein breit verankertes Gerechtigkeitsgefühl in der Gesellschaft. Und dann ist man gegen Kapitalismus. Aber ob Kapitalismus heißt, die Produktionsweise zu verändern, da wäre ich mir nicht so sicher. Mhm. Und jetzt zum dritten, zur Jetzt-Transformation. Erstmal muss man vorsichtig sein. Also wir sind alle hier Protagonisten der Transformationsdebatte. Aber erstmal heißt ja Transformation Transformation. Das ist etwas, denken Sie selber drüber nach, das ist radikaler als Transition oder Wandel. Ja, Wandel ist irgendwie Wandel. Aber Transformation, das hat was in sich und die, die mal den Namen gehört haben und den Buchtitel zumindest, das hat diese ganz scharfe Semantik von Karl Polanyi, dem österreichischen Wirtschaftshistoriker, The Great Transformation, die in diesem epochalen Werk 1944 beschreibt, wie der Industriekapitalismus entsteht. Und wie komplex der Industriekapitalismus entsteht, über auch die Zerstörung seiner eigenen Grundlagen. Das war ja die These. Polanyi schreibt es 1944, um den Faschismus zu verstehen. Und er sagt, 100 Jahre ist angelegt, dass der Kapitalismus seine natürlichen Grundlagen, das heißt bei ihm noch Boden, wir würden heute sagen Natur, seine Arbeitsgrundlagen, nämlich die Arbeitskraft, die Menschen werden auf den Markt getrieben und auch Geld, dass diese drei fiktiven Waren selber kommodifizieren. Das treibt den Kapitalismus in die Krise. Und mein Eindruck wäre, aber fragen wir uns dann selber in der Diskussion, die Semantik, erstmal hört sich Transformation so richtig weitgehend an, so radikal, so grundlegend, viel hübscher, viel weitergehender als Wandel oder Transition. Und damit bin ich erstmal einverstanden. Allerdings glaube ich, dass die aktuelle Transformationsdebatte, wie sie in Deutschland ja auch von Ministerien inzwischen, man kann jede Woche auf eine Tagung gehen zur Transformation, große Transformation, soziale, ökologische Transformation, den Stairway to Heaven, ja, wie bei der Metapher vom Anfang, also sozusagen die Leiter zum Himmel, nicht lang genug ist. Weil sie immer noch denkt, ein Großteil der Debatte, wir kriegen das hin mit den bestehenden Institutionen, mit dem Markt, sie sagen nicht kapitalistischer Markt, sie sagen Markt, mit dem Staat, sie sagen nicht kapitalistisch, sie sagen Staat, der soll es regeln, der starke Staat, der aktivierende Staat und die Zivilgesellschaft, also Barbara, das sind die netten Watchdogs, ja? Das sind die, die gucken so ein bisschen zu, dass auch alles richtig läuft. Und das ist zu wenig. Das ist definitiv zu wenig mit dem Horizont, den wir hier besprechen, dass wir unsere Produktions- und Lebensweise umbauen müssen, sondern die eine Variante der Transformationsdebatte, grüne Ökonomie, intelligent wachsen, die treiben sogar den Kapitalismus auf die Spitze. Der Kapitalismus soll mal richtig investieren und Knete machen in grünen Sektoren. Da würden gar nicht viele mitgehen. Aber selbst die, ich sag mal, sozialdemokratische, grünliberale Transformationsdebatte macht die Leiter, zum Himmel können wir eh nicht immer so richtig schauen, die Leiter hört da auf, wo es um die Infragestellung von Machtverhältnissen geht. Und wir kommen ja nachher noch drauf, und Barbara hat es eh schon gesagt, aus meiner Sicht können wir nicht vertrauen, dass Markt und Staat es reißen, sondern Markt und Staat müssen sich grundlegend verändern. Und zwar nicht nur der formelle Markt, sondern auch die ganzen vielen anderen Märkte oder die Nichtmärkte, die Form von Wirtschaften, die nicht über den Markt handeln, Sorgen, sozusagen politische Arbeit und anderes. Aber das wäre erstmal meine erste Bemerkung zur Transformationsbewegung. Es hat eine radikale Semantik, das zieht uns alle irgendwie an, die Welt noch so zumindest begreifen, verändern wollen, aber die dominante Transformationsdebatte setzt aus meiner Sicht zu sehr stark darauf, dass es eben dann doch der Staat, der starke Staat, der aktivierende Staat und die Märkte, die privaten Akteure machen. Das ist aus meiner Sicht nicht ausreichend.
Dann wäre zu überlegen, ob wir uns nicht auch mit anderen, vielleicht sogar zielführenden Begriffen beschäftigen sollten, wie Postwachstumsgesellschaft, also die Wachstumsfrage nochmal stellen und ob wir dann nicht am harten Kern der Ökonomie und der Weltwirtschaft sind und an den Ursachen der Zerstörung und nicht mitschwimmen mit der Transformationsdebatte.
Ja. Barbara hält sich nicht bereit. Ja, definitiv müssen wir das, weil das Wachstumsparadigma per se für mich ganz, ganz eng natürlich mit der Notwendigkeit des Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, des Industriekapitalismus, auf diese Expansion setzt, ja, extrem setzt, und er braucht sie auch. Mal zerstörerisch, mal weniger zerstörerisch. Und deswegen halte ich es auch für eine Tragik, auch der letzten 30 Jahre in der Ökologiebewegung, dass das ganze Wachstums, die Grundsatzdebatte um wie viel Wachstum oder welches nicht mehr, definitiv nicht, ausgeblendet worden ist. Wir hatten auch in der Ökologiebewegung eine ausschließlich sehr stark auf Technologie ausgerichtete Debatte. Der ganze Diskurs war auch immer auf Versöhnung von Ökonomie und Ökologie ausgerichtet. Das ist heute noch so, sowohl in den Parteien, die sich damit noch beschäftigen, wenn überhaupt, als auch in der, würde ich sagen, in der formalen, professionellen NGO-Welt ist das immer auch noch fast das dominante Thema. Man will eigentlich an dieses Wachstumsthema nicht richtig dran. Zum Glück haben wir aber seit mindestens, ich würde sagen, 8 Jahren, 9 Jahren eine Renaissance, ja, der wachstumskritischen Debatte. Und ich finde es auch sehr gut, dass es neue Versuche gibt, zu reformulieren, wie eigentlich ein gutes Leben, ja, und Wohlstand ohne Wachstum aussehen kann. Natürlich haben wir da noch überhaupt keine neuen theoretischen Gebäude, aber ich finde es sehr gut, dass sowohl an Unis als auch im akademischen Bereich als auch in der konkreten Praxis, ja, sich ja Leute mit auch unter dem Begriff von Wachstumswende neuen Praxen zuwenden und Neues ausprobieren. Und das ist für mich auch wirklich die große Chance, die wir haben. Wir diskutieren jetzt schon dauernd, wie kommen diese vielen auch Wachstumswendeprojekte, ne, oder die Commons-Projekte und so weiter aus der Nische und wie können wir die upgraden. Ja, das finde ich schon wieder eine ganz schwierige Diskussion. Wie scalen wir ab, was manche Leute in der Nische machen? Natürlich ist das eine relevante Frage. Aber erstmal ist es doch total wichtig, dass es wieder eine Bereitschaft gibt, diese Wachstumsfrage überhaupt zu stellen, sie nicht mehr zu tabuisieren, sie wieder zentral auch in theoretische und praktische Auseinandersetzung zu rücken. Gleichwohl sehe ich, dass der Mainstream wachstumskritische Debatten immer noch scheut wie der Teufel das Weihwasser. Ja? Also ich kann es einfach auch nochmal sagen, dass auch innerhalb der Grünen Partei, der ich ja mit der Heinrich-Böll-Stiftung nahestehe, da ein Rumgeeiere gemacht wird, auch im Parteiprogramm, der wachstumskritische Aspekte überhaupt nicht mehr vorkommen. Ich finde, das ist verheerend, ja? Weil man diese Grundsatzfrage weiterstellen muss, weil es gar nicht anders geht. Und man soll aber auch nicht gleichzeitig so tun, als hätte man schon die neue Silberkugel gefunden, ja? Sondern man muss diese Suchprozesse aktiv unterstützen. Und wir müssen auch darüber nachdenken, da würde ich nochmal die Frage stellen, was hat eigentlich der Staat für eine Rolle, postwachstumskritische Theorie und postwachstumskritische Diskurse und postwachstumskritische Praxen zu unterstützen. Ja, das finde ich einen wichtigen Denkansatz, mit dem er sich beschäftigen soll. Dass 85% der Forschungsgelder in unserem Forschungsministerium in Großtechnologien gehen, ja, in Bioökonomie, in synthetische Biologie, in Gentechnik und so weiter, und ein bisschen tröppelweise ein paar Projektchen auch abfallen für Forschung für die Postwachstumsdebatte. das ist ein Desaster. Da gehört aber auch, gehören auch die Unis dazu, das zu machen, was wir brauchen, nämlich nicht nur eine Energie- und Agrarwende, wir brauchen auch dringend das, was man Forschungswende nennt. Wir brauchen die öffentlichen Mittel, damit diese Denkprozesse und die Neuerfindung von Theorie und Praxis überhaupt eine Rolle bekommt. Ja? Oder als ich jetzt gerade in Indien war, also nochmal, ne, wir haben, das wird nämlich auch vergessen, wir haben noch viele, viele Millionen Menschen auf diesem Planeten, die im Einklang mit der Natur leben, die einen besonderen Schutz brauchen, ja, bevor sie überhaupt in die Marktökonomie, alle tun so, als müsste man Indigene oder sonstige Gesellschaften unbedingt in die Marktökonomie integrieren, ja, und sie teilhaben lassen. Ich treffe weltweit Leute, die das gar nicht wollen, ja, die da auch im Widerstand sind, die sagen, wir haben alles, wir wollen da gar nicht hin. Was haben wir denn eigentlich getan, um diesen Menschen noch mehr Schutz zu geben? Das ist wäre für mich auch eine staatliche Aufgabe, Menschen, die im Gemeinwohl orientiert leben, die ihre Gemeingüter schützen, weiter auch Schutz zu geben. Unsere staatlichen Programme sagen aber, die Lösung soll jetzt im Landtitel liegen, ja, in Eigentumsverhältnissen, die uns allen vertraut erscheinen, die wollen das aber teilweise nicht. Dennoch sind auch diese Gemeinden, die ich da treffe, heftig natürlich auch attackiert und korrumpiert in ihren Regeln, die sie sich gesetzt haben, um ihr Gemeinwohl zu schützen. Da kann man ja auch mal drüber nachdenken, gibt es da staatliche Schutzmechanismen, die ihnen helfen, dass sie ihre Regeln, wie sie ihr Gemeingut bewirtschaften, auch weiterhin bewirtschaften können. Also ganze Set von Überlegungen, Gedanken, aber auf jeden Fall alles tun, dass Alternativen weiterentwickelt und weitergedacht werden dürfen, uns keine Tabus dafür gibt.
Ich beharre nochmal bei dem Begriff des Wachstums, weil es natürlich nahe liegt, dich, Uli, zu fragen, wie die Politik denn damit umgegangen ist, dass es einen Enquetebericht gab zu Wachstumsfragen. Liegt der in den Schubladen oder inwiefern siehst du da auch politische Effekte?
Ja, Achim spricht an auf eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag von 2011 bis 2013, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Ich war sachverständiges Mitglied und wir haben einen 800-seitigen Bericht produziert, der so eine Enquete-Kommission muss dann ein halbes Jahr vor der Wahl oder ein paar Monate vor der Wahl die Arbeit abgeschlossen haben, und ob er in Schubladen oder heute auf USB-Sticks, weiß ich auch nicht. Also es gibt eben Wachstumswende, es gibt ja Versuche, gerade auch Hermann Ott vom Wuppertal-Institut, das sozusagen weiter zu treiben. Ich möchte erstmal Barbaras unterstreichen, wenn wir über Wachstum und Postwachstum sprechen und über Wachstumskritik, sollten wir nicht jetzt per se sagen, wir laben uns am Schrumpfen. Weil Krise heißt ja auch Schrumpfen. Also mir wurde immer wieder vorgeworfen, willst du Griechenland? Ne? Austeritätspolitik ist auch Schrumpfen. Auch die Konservativen müssen, auch Herr Blocher in der Schweiz will schrumpfen. Aber dafür müssen die Migranten raus. Die Schweiz soll Heimat werden. Alain de Benoist, der Vordenker der Nouvelle Droite, der neuen Rechten in Frankreich, hat große wachstumskritische Manifeste geschrieben. Aber er weiß, wer die Schuldigen sind, nämlich die Leute aus Nordafrika und anderes. Also was heißt emanzipatorische Wachstumskritik? Genau. Und das hat Barbara gesagt. Das heißt im Kern, die kapitalistischen Wachstumszwänge zurückdrängen. Und das ist, glaube ich, was anderes als sozusagen es muss schrumpfen. Die kapitalistischen Wachstumszwänge zurückdrängen heißt, Bildung muss wachsen, das Gesundheitssystem muss wachsen, hoffentlich nicht marktförmig, sondern gut öffentlich. Der öffentliche Verkehr muss wachsen, in der Energiewende muss auch die regenerativen Energien, ich sag mal, zunehmen, um aus dieser Wachstumsmetapher rauszukommen. Also wir müssen die Logik der Ökonomie verändern. Und da geht es ans Eingemachte. Die Logik der Ökonomie heißt Profit machen. Und wenn mehrere 10.000 Milliarden, denken Sie mal die Zahl, mehrere 10.000 Milliarden Euro an fossilen Energieträgern im Boden sind, die für Firmen darauf warten, gefördert zu werden, dann ahnen wir den Widerstand, der geleistet werden würde, wenn wir eine globale Energiewende wollen. Weil wir müssen die Interessen der fossilen Firmen in Frage stellen, plus der Regierung von Venezuela, von Iran, von Saudi-Arabien und viele andere. Das ist die Dimension, auf die wir uns einlassen in diesen Auseinandersetzungen. Also die Logik, Wachstumskritik für mich heißt, die kapitalistische Logik der Ausbeutung von Arbeitskraft und der Ausbeutung von Natur in Frage stellen und andere Regeln einführen. Mhm. Jetzt will ich aber zwei Punkte ansprechen, die mich umtreiben. Erstens, und fragen wir uns bitte wieder selber, ist nicht die Semantik des Wachstumsbegriffs dann doch zu positiv? Also machen wir eine Bubble-Diskussion, machen wir eine Fachdiskussion unter uns, aber in der Gesellschaft denken die meisten bei Wachstum, naja, die Kinder wachsen und die Blumen wachsen und im Frühjahr wächst
die Liebe Natur, wächst.
Die Liebe und wenn es wächst, wird alles besser. Also, und das ist jetzt ernst gemeint, also ist ja. Die Semantik von Wachstum, also klar sagen wir immer sofort dazu die kapitalistischen Wachstumszwänge, aber bräuchten wir was anderes in der Gesellschaft? Das ist eine offene Frage, die ich habe. Und das zweite ist eine bündnispolitische Frage. Letztes Wochenende war in Wien ein Kongress, der hieß Gutes Leben für alle. Wir können gleich noch darauf eingehen, weil das Gute Leben für alle hat meiner Sicht auch ein paar Probleme. Aber das Interessante in Österreich ist, im Gegensatz zu Deutschland, wo es ja hier 2014 in Leipzig diese große Degrowth-Konferenz gab, in Österreich ist das Thema Postwachstum, Degrowth nicht so präsent, sondern es ist geframed als gutes Leben für alle. Und da kommen dann zu den Diskussionen 1100 Leute letztes Wochenende in Wien. Richtig viel für Österreich, 1100. Das wäre hier so die TU zweimal voll, 3000, 4000 Leute. Bei einer Konferenz. Ja. Da kommen die Gewerkschaften. Die kommen nicht bei Degrowth im Postwachstum. Das ist eine bündnispolitisch ziemlich wichtige Frage. Da kommen bestimmte Konservative, die guten Konservativen, also die ökologisch Bewussten, die auch konservieren wollen, also nicht die Hardliner, die ausgrenzen. Ne? Franz Fischler, der EU-Kommissar, das ist so einer ökosoziale Marktwirtschaft. Das ist einer, der will schon was von der Welt. Das ist so ein Klaus-Töpfer-Stil. Ja? Die kommen nicht bei Degrowth oder bei Postwachstum. Also ich will das jetzt nicht personalisieren, sondern ich hoffe, mein Argument wird klar.
Ja.
Wie kriegen wir in die Gesellschaft, also nicht wir hier, wie kriegen wir in die Gesellschaft einen Diskurs, und da bin ich weiter skeptisch, geht das mit Postwachstum? Sondern ist es eher so gutes Leben für alle, solidarische Form des Wirtschaftens und so weiter. Das wäre mein Ding.
Ja. Ja. Was muss wachsen, was muss schrumpfen? Nico Pech sagt, das ist so eine Gespensterdebatte, die da geführt werden. Das ist alles ganz einfach. Wir brauchen auch nicht die große Kapitalismuskritik. Wir müssen uns alle mäßigen, Verzicht und über verändertes Konsumverhalten können wir quasi Veränderungen herbeiführen, können wir die Transformation quasi einleiten. Also auch ein anderer Ansatz nochmal, dem Uli, glaube ich, schon eine individualistische Perspektive vorgeworfen hat. Aber ich stehe jetzt mal auf, weil ich das jetzt wahrmachen will, was ich anfangs angekündigt habe. Wir wollten das ja schon ein bisschen öffnen. Ihr dürft nochmal, ja?
Ja.
Aber ich wollte jetzt einfach mal durch den Raum schreiben und Sie wissen ja, wenn keine Fragen kommen, gehe ich auch wieder zurück. Aber wer will, vielleicht sammeln wir ein paar Statements. Müssen jetzt keine Fragen sein, eigene Positionen oder doch nachfragen. Wo? Bitte ganz, ja, oder Hallo schreiben.
Ja, ich habe eine Frage, die so ein bisschen daran anschließt, halt, wie das in die Gesellschaft getragen werden kann, zu dem Gerechtigkeitsempfinden. Und zwar hast du da irgendwie Ideen, irgendwie, wie daran angeknüpft werden kann? Also, dass dieses Gerechtigkeitsempfinden, was da ist, irgendwie, woraus ja schon eine bestimmte Kritik irgendwie vielleicht, also daran angeknüpft werden kann, wie das dann noch weitergeführt werden kann. Also, ja, die Frage nach weiteren Ideen.
Herr Panzi hat gesagt, es geht um das Eingemachte. Und ich denke, die imperiale Lebensweise, die ist so lange irgendwo nicht wegzubekommen, solange nicht klar wird, wo sind Arbeitsplätze, die, wenn die imperiale Lebensweise aufgegeben wird, verschwinden natürlich auch Arbeitsplätze. Und wo sind auf der anderen Seite, eben wenn das gute Leben da ist, wo sind da auf dieser Seite Arbeitsplätze, die an dieser Stelle kommen? Ja, gleich am Anfang ist mir der Begriff Kapitalismus so aufgestoßen, dass immer die Rede war von einem großen Kapitalismus. Die Frage ist, ob Kapitalismus funktioniert in einem kleinen Rahmen oder in einem großen Rahmen.
Und ob da nicht auch bewusstseinstechnisch zu erklären ist und nicht einfach nur faktisch. Wir denken alle in den Kategorien mehr, wie Marx das auch schreibt, mehr Wert. Irgendwo den Begriff mal ganz allgemein genommen. Wir wollen also immer ein bisschen mehr haben. Und jetzt wäre das auch ganz interessant, würde ich auch mal gerne fragen wollen, ob die indigenen Völker da auch so denken, ob das bei denen auch schon angelegt ist oder ob das jetzt eine zivilisatorische Angelegenheit ist. Weil wenn wir an diesem Kern, nämlich an den Bewusstseinskern, das andere ist nämlich eigentlich für meine Begriffe nachrangig, wenn wir an diesen Bewusstseinskern nicht rankommen, können wir alles Mögliche machen. Der Kapitalismus kann man ein bisschen einschränken. Wenn wir natürlich dann auch immer so fragen, können wir irgendwas verändern, Transformation auf Marktwirtschaft und Staatsebene, sagen wir mal. Ne? Aber wenn der Kern des Kapitalismus nicht in den Griff genommen wird, auch das Denken von uns selbst, dann kriegen wir das nicht auf die Reihe. Und das ist eigentlich die viel größere Aufgabe. Und die zweite Sache ist eigentlich die Sache mit der Globalisierung. Das ist ja nicht janusköpfig. Auf der einen Seite sagen wir, dass die ökonomische Globalisierung lehnen wir irgendwo ab, weil wir leben dann auf Kosten der dritten Welt oder sag mal der Völker um uns herum, die sind die 20%. Aber die Probleme, die wir auf der Welt haben, sind alle global. Ob wir das umwelttechnisch sehen, internettechnisch, fremdverkehrstechnisch oder was weiß ich auch. Wenn wir das mal fragen, also wenn man das von der globalen Seite aus betrachtet, die Weltprobleme, dann sieht die Sache ganz anders aus. Dann sehen die nationalistischen Staaten eigentlich eher ein bisschen komisch aus, weil warum machen die denn ihr eigenes Ding? Warum? Das geht doch gar nicht. Wir denken eigentlich schon global, aber es gibt irgendwie Ausreißer. Die USA, Türkei, Ungarn, vielleicht auch die Chinesen, ich weiß es nicht genau, aber das ist eigentlich eher komisch. Ne? Und, aber diese beiden Sachen kriegt man nicht ganz zusammen, aber die gehören irgendwie auch doch irgendwie an gut.
Zum Transformationsbegriff. Ich habe mal vor längerer Zeit einen Satz gelesen, der hieß, es reicht nicht, wenn die Gedanken zur Wirklichkeit kommen, die Wirklichkeit muss auch zum Gedanken kommen. Es riecht ein bisschen nach Marx vielleicht, könnte auch Brecht gewesen sein. Was mich jetzt bei dem Transformationsbegriff interessiert, an euch beide, was können denn die Elemente in der Wirklichkeit sein, die zu dem Gedanken drängen? Also es kann ja nicht nur die Krise als solche sein und das Bewusstsein, das daraus entsteht, sondern entwickeln sich auch als Folge und die Krise begleiten neue Formen der Vergesellschaftung, an die man anknüpfen kann und die über die gegenwärtige Gesellschaftsformation hinausweisen kann. Das würde mich doch sehr interessieren.
Frage noch, würde ich sagen, wenn ich kann schon keinen mehr. Wir hatten noch.
Ja. Meine Frage würde auch zum Transformationsbegriff gehen, und zwar haben wir jetzt viele Aspekte davon gehört, aber überraschenderweise, also für mich überraschenderweise nicht zur politischen Transformation. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der ganze Diskurs inzwischen, also was die Transformation angeht, super unpolitisch geführt wird, sehr auf die Ökonomie verengt. Und mich würde einfach mal interessieren, was ihr da für Möglichkeiten seht in Richtung politische Transformation und was auch notwendig ist, um irgendwie auch wirtschaftliche Transformation voranzutreiben.
Er hat ein paar konkrete Fragen.
Ja, toll. Das Leben ist der offene Hörsaal. Da ist ja am Ende des Semesters richtig Dichte auch sozusagen da. Und relevant. Das ist ja schön. Also ja, von Evelyn mit der mit dem Gerechtigkeitsgefühl und Ungerechtigkeit, da ist Unmut in der Gesellschaft. Ich würde sogar so weit gehen, ich war eingeladen im Oktober, war das von Kairos Europa, das sind so linke Christen, Ulrich Duchow kennt vielleicht manche, früher Kirchentag von unten, und da sagte einer was ganz Spannendes. Eigentlich haben wir die sozial-moralische Mehrheit. Und wir sollten mit dieser Hypothese die sozial-moralische Mehrheit eines guten Lebens, und die Menschen wollen nicht zerstören. Mehrheitlich wollen die Menschen gar nicht zerstören, sondern sie werden dazu gebracht, dass sie eben in ihrer Lebensweise, ist ein Strukturbegriff, sie müssen sozusagen im Alltag zerstören, oder manche wollen auch zerstören, aus Profitinteresse oder wie auch immer. Und aus meiner Sicht könnte man das Gerechtigkeitsgefühl aufladen, jetzt nicht so intentionistisch, wir machen das und wir entscheiden das, sondern sozusagen als großer gesellschaftlicher, über Konflikte, über Diskurse, über die Verteilungsfrage. dass sozusagen die Eliten, die sich doch schadlos halten seit 2008, Bankenrettung, Positionssicherung und so weiter, dass diese Frage wieder ernsthaft gestellt wird. Und zwar innerhalb der Eliten. Dieter Klein, hier aus Berlin, hat kürzlich ein Buch Gespaltene Machteliten. Ja, wo gibt es die progressiven Eliten? So wie der Nachkriegskapitalismus, der sogenannte Keynesianismus, Fordismus, ja auch möglich war, weil sich in der Krise des Liberalismus 1929 folgende, Faschismus hier, aber in den USA, Eliten sozusagen progressiv gezeigt, die sagten, so geht es nicht weiter, wir sind bereit zu Zugeständnissen, wir ziehen nicht immer nur durch in der Krise. Das war das Roosevelt'sche Projekt des New Deal, ja, des historischen New Deal. Und was wären diese Prozesse neben Kämpfen, dass in den Gewerkschaften sich verändern muss? Aber ich glaube, dass in der Gesellschaft wir wieder eine Debatte brauchen, um dass die da oben, die 1%, die berühmten 1%, nicht immer weiter abheben. Und dann entsteht Glaubwürdigkeit. Das geht gegen Angst. Neoliberalismus heißt Angst, und zwar Abstiegsangst vor allem. Wenn wir uns die FPÖ, also Österreich, jetzt bin ich Firma, AfD wird nicht anders sein, die FPÖ wird natürlich stark von Arbeiterinnen gewählt, aber auch ganz stark von Kleinbürgertum, denen es ökonomisch gut geht, an die Schiss haben, dass es ihnen bald nicht mehr so gut geht. Und das wäre, das umzukehren, und das sind Auseinandersetzungen, das kann nicht nur von oben postuliert werden. Also diese Frage von Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum, das immer abdeckt, ich sage mal Klassenfragen, Didier Eribon, dieses Buch Rückkehr nach Reims, ist ja jetzt groß diskutiert. Ja? Warum wählen die früheren kommunistischen Wählerinnen jetzt den Front National? Das sind ganz, ganz stark mit Ängsten und mit der nicht mehr Thematisierung von Klassenfragen, von Verteidigungsfragen. Und darüber kommen wir auch in ökologische Fragen. Die ökologische Frage ist eine Verteidigungsfrage. Es ist nicht nur eine Ökofrage außen hier, sondern wer wohnt an den lauten Straßen? Wer wohnt im Abgas von den Fabriken und so weiter? Dann die ganz spannende Frage, erst nochmal die Arbeitsplatzfrage. Hatten Sie. Ich habe gerade ein sehr spannendes Projekt abgeschlossen in Österreich zu sozialökologischem Umbau und Gewerkschaften. Und mich hat es immer aufgeregt, in Österreich gibt es ja diese berühmte Sozialpartnerschaft, also sehr kooperatistisch, die wichtig ist, was soziale Rechte angeht, aber ziemlich hinderlich ist, was Umweltpolitik angeht. Ich nenne das den Umwelt- oder klimapolitischen Kooperatismus. Also da halten ja nicht nur die Unternehmen gegen gute Klimapolitik, sondern auch die Gewerkschaften, Arbeitsplatzargument. Und ich habe mich bemüht mit Kollegen, wir haben das 3 Jahre finanziert bekommen, was sind die Entry Points, die Punkte, um in den Gewerkschaften ökologische Fragen zu thematisieren. Mit den Gewerkschaften. Nicht wir als Wissenschaftler und wir gucken denen auf die Finger, ja, sondern mit den Gewerkschaften. Und Arbeiterkammer, also dieser kooperatistische Verband in Österreich. Und ich mache es jetzt nicht so lang, aber da kam ein Punkt, eine Antwort wäre auf einen Umbau Arbeitszeitverkürzung. In Österreich, wahrscheinlich nicht anders in Deutschland, wollen die meisten 30 Stunden pro Woche arbeiten. Die mehr haben, wollen runter. Österreich Überstunden-Weltmeister, da wollen viele runter. Das hängt dann am Lohnausgleich und diese Fragen, hochkonfliktiv. Und die weniger haben, da wollen viele hoch. Flexibilisierte Arbeitsmärkte und so weiter. Das ist eine Riesenstellschraube. Arbeitszeit ist nicht von jetzt auf gleich, sondern als mittelfristiger Prozess. Und wo wir ran müssen, ich hoffe, ich kriege das finanziert als nächstes Forschungsprojekt. In Österreich Zulieferer der deutschen Automobilindustrie, 15% der Arbeitsplätze in Österreich an der Automobil, da wird schon jetzt geschmunzelt. Konversion der Automobilindustrie.
Natürlich. Das geht die steht so nicht weiter. Die steht eh an.
Ja, die steht an, sozusagen kapitalgetrieben, genau. Ja, genau. Also wie schaffen wir es nicht auf dem Rücken der Beschäftigten, das wäre der Punkt, nicht auf dem Rücken der Beschäftigten, die Kernindustriebereiche umzubauen. Und das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Und da gab es in den 1980ern in Westdeutschland ja hochspannende Debatten. Die waren ja nicht blöd damals, die Betriebsräte und die VW-Arbeiter, als vor 89, also vor Osteuropa-Öffnung, vor China. So geht es ja nicht weiter mit der Automobilisierung. Hans-Jürgen Urban, heute IG Metall-Vorstand, war damals in Wolfsburg. Die haben Arbeitskreise organisiert. Ja. Von den Gewerkschaften. Wie schaffen wir es, wenn nicht mehr Automobile produziert werden? Alles weggebrochen. Genau, ist weggebrochen. Ja. Das sind so Einsatzpunkte.
Wohin umbauen?
Beispielsweise die Bereitstellung von öffentlichem Verkehr. Ich glaube, es geht nicht nur, dass jetzt alle Autoarbeiter in die Sorgearbeit gehen. Die sollen nicht alle Pflegerin werden. Da gibt es Stolz, da gibt es Männlichkeit und so weiter. Das sollte man nicht negieren. Ja? Aber vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Ein Prozess anzudenken, in 20 Jahren gibt es hier relevant weniger Automobilproduktion. Die wird dann nicht alles nach China oder in die Slowakei verlagert, sondern als große Aufgabe. Und dann zu sagen, vielleicht kommt am Ende noch drauf bei den Alternativen, heute schon Kompetenzen umzuschulen, ja? Menschen so auszubilden, dass sie in 20 Jahren, die jungen Leute, wir müssen jetzt auch fragen an den Hochschulen, wie bilden wir heute Leute aus, dass sie in 20, 30 Jahren in einer zukunftsfähigen Gesellschaft tätig sein könnten. Und in der dualen Ausbildung genauso. Ne? Nicht mehr Kfz-Mechaniker, sondern langsam umbauen Richtung anderen Skills, andere Ausbildung. Nur so ein bisschen, ich will es nicht so lange antworten. Dann Ihre Frage mit dem Bewusstsein. Jetzt, wenn Mario Rodriguez, aber ich glaube, der ist nicht mehr da, wir hatten heute Mittag einen Workshop mit einem Kollegen aus Bolivien, der könnte uns das ganz toll nochmal erzählen, mit, hat viel zu Indigenen und Stadt-Land-Beziehungen gearbeitet. Ich will das nicht verallgemeinern, es ist immer, die Indigenen gibt es ja gar nicht global, aber es gibt, ich kenne mich am besten in Lateinamerika aus, indigene Kosmovisionen haben ganz stark Kreislaufvorstellungen.
Genau.
Aber ich will es nicht auf die Indigenen reduzieren. Dieter Kramer, ein Kultursozialanthropologe, hat kürzlich ein wachstumskritisches Buch publiziert und der argumentiert, bis ins 19. Jahrhundert und eigentlich auch bis ins 20. Jahrhundert war auch in unseren Gesellschaften Lebenssicherheit und Genügsamkeit im Zentrum und nicht Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und auch heute schauen wir doch mal Menschen an und fragen uns doch selber, das muss doch nicht auch alles mehr, sondern es soll erstmal eine Sicherheit des Lebens geben. Und uns wird ja oft aufgedrückt, mehr, 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 Geiz ist geil, kauf dich glücklich und so weiter. Aber wenn wir auch uns Umfragen anschauen, das macht Kramer ganz stark, es gibt ein ganz tief verankertes Bedürfnis von Menschen, erstmal sicher zu leben. Und es muss nicht jedes Jahr so und so viel mehr werden. Aber Sie sprechen den Punkt an, Kapitalismus heißt Psyche. Oder mit Harald Welzer, mentale Infrastruktur, wunderbare Stiftung, Schule bei der Böll-Stiftung. Und wie kommen wir an Lernprozesse, die kapitalistische Subjektivierung, das ist Gegenstand unseres Buches zur unteren Lebensweise, die kapitalistische Subjektivierung, die eine Wachstumssubjektivierung ist, die umzubauen, hier über Lernprozesse, über Bildungsprozesse und auch über Erfahrung, nicht nur Bildung kognitiv, sondern über Erfahrung, die was anderes möglich macht. Die globale Frage überlasse ich Barbara.
Obwohl ich auch mit
welche Internet globale Frage?
Wie wir die Probleme, die globalen Probleme bearbeiten.
Achso. Ja, vielleicht auch nochmal zum Thema Arbeitsplätze und wie kann eigentlich Umbau konkret aussehen. Also ich finde schon, dass nach wie vor ein Mangel an konkreten Utopien da ist. Ja, wir haben nicht wirklich eine Antwort gesellschaftlich, wie 600.000 Arbeitsplätze in Deutschland alleine bei VW und dann kommen ja noch ein paar hunderttausend bei den anderen dazu, so umgebaut werden, dass dabei auch wieder Sicherheit, du hast das Stichwort genannt, und ein einigermaßen gutes Leben auf unserem Niveau in unseren Systemen möglich ist. Ich möchte einmal nochmal ein Plädoyer dafür schaffen, wir brauchen jeden und jede hier kreativ nachzudenken, wie ein solcher hochkomplexer, wir sind in all unseren Lebensweisen am Arbeitsplatz, in all unseren Lebensäußerungen, inklusive den mentalen Infrastrukturen, so hochgradig mit diesem kapitalistischen System verflochten, dass wir eben gar nicht mehr so richtig wissen, wie wir das entflechten sollen. Ja, das ist die Aufgabe und es gibt hier und da Ansätze und diese Ansätze müssen wir in die Hand nehmen. Was ich spannend finde, auch das ist ja in der Debatte verschwunden, kommt aber wieder. Und erstaunlicherweise kommt es ja jetzt auch aus den Vorstandsetagen, das sind vielleicht schon gespaltene Eliten, die plötzlich von sich aus das Grundeinkommen, vielleicht auch das bedingungslose Grundeinkommen wieder in die Debatte bringen. Weil das, was wir an technologischer Innovation in den nächsten 20 Jahren erleben werden, das hat disruptiven Charakter. Von künstlicher Intelligenz bis Automatisierung aller Lebensbereiche werden wir, und das ist Kapitalismus. Kapitalismus zerstört am laufenden Band Arbeitsplätze. Das ist die ganze Geschichte des Kapitalismus, ist auch Zerstörung von Arbeitsplätzen. Das sind immer Entwertungsprozesse vonstatten gegangen von ganzen Berufsgruppen, die freigesetzt wurden, weil ihre Arbeit nicht mehr gebraucht wurde. Ich habe einen Vater, der war Schriftsetzer, der hat 3 oder 4 brutale Umschulungen erlebt und am Ende hatte sein Beruf nichts mehr mit dem zu tun, was er erlernt hat, weil er musste tippen. Das konnte aber mit seinen Fingern überhaupt nicht mehr. Also diesen Entwertungsprozess von Arbeit, ja, den erleben wir am laufenden Band und es geht eben darum, darüber nachzudenken, wie die Disruption nicht auf dem Rücken der Menschen ausgetragen wird, sondern finden wir Modelle. Und da finde ich, muss man einfach nochmal über das Grundeinkommen nachdenken. Ich kriege schon mit, wie Leute sagen, aha, das ist jetzt der soziale Airbag, für die Autokonzerne, ne, die demnächst die ganzen Leute entlassen werden. Aber dieser Entlassungsprozess wird stattfinden. Ja? Und zwar nicht, weil wir ökologisch transformieren, ja, sondern weil das der technologisch nächste Schritt ist, ja, was die Automatisierung und das Elektroauto betrifft. Ja. Und wie gehen wir damit um? Das ist eine riesige gesellschaftspolitische Aufgabe, vor der wir stehen. Bei der Gerechtigkeit, also ich finde, dass es in Deutschland so viele Möglichkeiten gäbe, das Thema Ökologie und Gerechtigkeit immer wieder auch miteinander zu verknüpfen. Das wird dann immer wieder verschwindet aus der öffentlichen Debatte. Wir haben Familien, die tatsächlich unter dem, was man Energiearmut nennt, brutal leiden. Und es wird auch wieder noch mal wieder schwieriger werden. Wir haben keine ausgefeilten Modelle, ne, wie wir eben, wie zum Beispiel auch in anderen Ländern, so und so viel Kilowatt sind kostenfrei, ne, oder so wie es zum Beispiel im Wasserbereich, ne, gibt es ja Modelle zu sagen, 50 Liter sind gratis. Alles, was über 50 Liter geht in Südländern, ja, also in Südafrika hat man das ausprobiert, alles, was über 50 Liter Grundbedarf pro Tag pro Kopf hinausgeht, muss bezahlt werden. Der Rest ist kostenfrei. Wir denken über solche Modelle immer nur in anderen Ländern nach. Wir müssen aber über solche Modelle, wenn wir Gerechtigkeit und Ökologie miteinander verknüpfen wollen, auch hier viel, viel stärker in den Vordergrund stellen. Wie entlasten wir Familien, Individuen, ja, die wirklich dann auch von höheren Preisen oder von der Tatsache, dass sie sich bestimmte Dinge nicht leisten können, die aber zur Grundsicherung gehören, zur Grundbedürfnissicherung gehören, wie entlasten wir die? Ich würde gerne zu dem Thema politische Transformation was sagen, die Sie gestellt haben. Ich glaube, auch da geht es darum, zu differenzieren zwischen, was sind eigentlich Errungenschaften der Moderne? Gibt es, für mich gehört zu Errungenschaften der Moderne rechtsstaatliche Prinzipien. Wir erleben jetzt, wie wichtig diese rechtsstaatlichen Prinzipien und Gewaltenteilung in den USA sind. Wenn es die ganze Bewegung auf der Straße gegen Trump nicht gäbe, aber auch Tausende von Anwälten, die gemeinsam mit den sozialen Organisationen jetzt verteidigen, dass nicht abgeschoben wird, ne, und dass weiter Einwanderung stattfinden kann, dann würden diesen Typen überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt werden. Ja, es ist der Protest der Straße natürlich, und es ist aber auch eine Errungenschaft, wenn Institutionen wie Gerichte, na, immerhin noch versuchen, über die Regel und die Rechtsetzung, ja, die verabredet sind, auch wirklich recht zu sprechen. Also mir geht es darum zu sagen, bei der politischen Transformation bitte auch das Kind nicht mit dem Bad ausschütten, sondern sagen, was wollen wir eigentlich bitte erhalten? Ja, nämlich Errungenschaften wie Gewaltenteilung oder Errungenschaften wie Institutionen, die vielleicht auch gegen Willkür von Machthabern schützen hilft. Und das ist Recht, immer noch, so unzureichend es vielleicht auch manchmal sein mag. Der zweite Teil, was soll sich verändern in der politischen, von dem, was ich an Vorstellungen von politischer Transformation habe, dann ist es vor allem und zuallererst für mich der Kampf gegen die brutalen Lobbys, die Einfluss nehmen darauf, wie eigentlich überhaupt noch Standards und gesetzliche Prozesse und Grenzsetzungen. Ja? Also für mich ist Politik immer noch die Hoffnung, dass sie Grenzen setzt, nicht nur von Grenzwerten bis sonst was. Ich meine jetzt nicht die Grenzen an den Grenzen, ja, also nicht gegen Flüchtlinge, Gottes Willen, aber sie kann dem Lobby-Einfluss von wirtschaftlichen Interessen, muss sie was entgegenhalten. Und auch das beschreiben wir, ich habe hier jetzt nochmal den Konzernatlas rumgegeben, der geht auch schon rum. Wenn man sich anguckt, was im gesamten Wertschöpfungsbereich, vom Acker bis zum Supermarkt, an Vermachtungsprozesse stattfinden, ja, wo nur noch 3 oder 4 Pestizid- oder Saatgutkonzerne, Lebensmittelkonzerne, Fleischkonzerne komplett unsere Ernährungskette und alles, was dazugehört, beherrschen, dann muss doch die Aufgabe von Politik und auch von Bürgerinnenprotest sein, sich gegen diese Machtübernahme, dieses Capturing, ja, wie das so schön heißt, von Staat und Gesellschaft gestoppt werden kann. Und mir fällt leider auch nichts anderes ein, als das Bewusstsein dafür zu schaffen. Dann sind wir wieder bei der Frage, wann wandelt sich Bewusstsein in Handeln? Ich kann die Wege gehen, dass ich die Infos liefere. Ich kann die Wege gehen, dass ich Druck auf Politik mache. Wir haben in Berlin seit 6 Jahren Demonstrationen von Bäuerinnen, Bauern, Bürgerinnen, Bürgern, Verbrauchern, Imkern, die gegen die Vermachtung im Agrarsektor demonstrieren. Ich kann nur sagen, liebe Leute, macht halt noch ein bisschen kräftiger mit bei all diesem Protest. Und das ist politische Transformation, können wir dann weiterdenken, wie viel direkte Demokratie hilft uns und welche nicht. Ich glaube, wir haben auch ein paar Zweifel bekommen, wo negative Effekte einer direkten Demokratie stecken. Na, wenn wir nämlich nicht die Mehrheit für eine emanzipatorische, um das Wort nochmal aufzunehmen, wenn wir nicht die Mehrheiten für eine emanzipatorische Transformation organisieren, dann wird direkte Demokratie einen Einschlag gegen uns. Ja, weil es die anderen auch ganz gut können mit der direkten Demokratie. Offene Frage, aber wie gesagt, ich möchte für emanzipatorische politische transformative Prozesse kämpfen.
Ich habe jetzt noch zwei Zwischenrufe gesehen. Uli wollte jetzt auch noch was zur politischen Transformation sagen. Das kannst du gleich mit einbauen. Eine Wortmeldung war ganz hinten, die andere.
Kann man das davor? Nehmen Sie es einfach.
Ja, die Gewerkschaften wurden angesprochen und ich habe 45 Jahre lang IG Metallarbeit gemacht, 20 Jahre als Ehrenamtlicher, 25 Jahre als Hauptamtlicher. Und in meiner Jugend war ich auch mal an dieser schönen Universität. Aber infolge der Studentenbewegung habe ich mich dann anders entschieden. Das nur dazu. Zu der Frage, die zur Transformation, die Debatte lässt mich doch mit vielen Fragezeichen zurück. Ein paar Dinge kann ich mir gut erklären, wie zum Beispiel die Energiewende, wo wir ja in Deutschland mit viel politischer Kraft es auch geschafft haben, dass das in Teilen jedenfalls umgesteuert wird. Ich kann mir das auch in der Agrarwende, in einer Agrarwende gut vorstellen, die andere Normen setzt, und zwar nicht nur auf der Freiwilligkeit von biologischem Anbau, sondern nach meiner Ansicht funktioniert das alles nur durch Normensetzung, indem es eben zum Beispiel die Hühnerkäfige nicht mehr geben darf, ist zum Beispiel, das Thema kann man ausweiten auf viele andere Fragen. Eine andere Frage, und da wird es ein bisschen komplizierter, der Kapitalismus wird ja gern kritisiert hier, aus guten Gründen, aber es fehlt dann immer die Alternative, wie man denn davon wegkommt. Und da muss ich sagen, nicht nur aus der eigenen Erfahrung, weiß wahrscheinlich jeder selber, der Kapitalismus ist außerordentlich zählebig. Er ist nicht nur deswegen zählebig, weil das Eigentum im Grundgesetz geschützt ist, sondern er ist auch deswegen zählebig, weil es die effizienteste und innovativste Struktur ist, um Produkte herzustellen. Fast jeder hier im Raum hat vermutlich ein Smartphone. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, dass in der DDR ein Smartphone erfunden worden wäre. Ich bin sicher, das wäre nicht der Fall. Wenn es nicht äußere Antriebe gegeben hätte, würde die DDR wahrscheinlich immer noch ein Trabi produzieren. Und das ist ein Problem. Der Zwang zur Effizienzsteigerung, der natürlich immer Arbeitskraft einsteigt, aber auch der Zwang zur Produktinnovation, ist eine Fähigkeit des Kapitalismus, zu dem es bisher keine Alternative gibt. Und die habe ich auch jetzt von euch da vorne nicht gehört, habe ich jetzt auch nicht in dem Sinne erwartet. Und wenn wir auf das Marx, da kann ich nur sagen, als einer, der ja mal die Arbeiterklasse zur Revolution motivieren wollte, die Erwartung im Marx'schen Sinne, dass eine Diktatur des Proletariats den Kapitalismus abschafft, die halte ich für historisch beiseite gelegt.
Hat hier ja auch keiner formuliert.
Ergo kann es nur darum gehen, wie man politische Kräfte formiert, vorantreibt, selbstverständlich nicht nichts tun, aber wie man es mit der Ökowende, ja, also in der Energiewende in Teilen auch schon geschafft hat, so muss natürlich der Finanzmarktkapitalismus eingeschränkt werden, da müssen Hungerlöhne bekämpft werden, auf allen Ebenen, gewerkschaftlich und politisch, und das Ganze nicht nur in Kerneuropa, sondern in der ganzen Welt.
Ja, das schließt ein bisschen an, das, was Barbara, du gesagt hast, uns fehlen die konkreten Utopien. Vielleicht sollten wir darüber die letzten Minuten nochmal nachdenken, aber Uli wollte jetzt noch was zur politischen Dimension der Transformation sagen.
Ich wollte auch noch was sagen zu dem, wie kommt der Gedanke zur Wirklichkeit? Ich glaube, das ist in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, also in Marx' Dissertation, aber dann hat es Recht garantiert auch verwendet. Also wie treibt die Wirklichkeit die Transformation voran? Und dann könnte man, es ist interessant, dass Sie das sagen, mit Diktatur des Proletariats der DDR. So einen Diskurs kenne ich aus Österreich gar nicht mehr, aber wir sind in Berlin. Ich würde halt sagen, es ist nicht alles Kapitalismus, sondern ich mache es jetzt bewusst ein bisschen hölzern, sprachlich, um mein Argument klar zu machen. Wir erleben eine Dominanz der kapitalistischen Produktionsweise, aber ganz viel in unserem Leben ist ja nicht kapitalistisch. Und das ist aus meiner Sicht der Ansatzpunkt der Alternativen, die Zurückdrängung der kapitalistischen Imperative, Entprivatisierung, Rekommunalisierung, Nichtzulassen der Kommodifizierung, also der Warenförmigkeitsdynamik im Sorgebereich, im Naturbereich. Da finden ja wahnsinnig viele Kämpfe statt. Ernährungssouveränität, ich in Wien, autoarmes, ein autobefreites Wien, der Begriff kommt von Wolfgang Sachs, ja, eine autobefreite Gesellschaft. Es gibt ja Vorstellungen, also Imaginationen, aber auch Praktiken im Landwirtschaftsbereich, im Fairtrade-Bereich und anderen, wo es ja ganz viel gibt, die Fragen von solidarischer Ökonomie. Ja? Das sollte man jetzt hier nicht hochjatzen. In vielen Ländern der Welt ist es weiterhin sehr wichtig, hat Barbara gesagt. Aber auch hier gibt es doch das Bedürfnis, wir haben gerade ein Forschungsprojekt abgeschlossen über Gemeinschaftsgärten in Wien. Das ist nicht die materielle Produktion, dass da besonders viel Paradeiser, das sind die Tomaten in Österreich oder Gurken produziert wird. Aber es gibt den Wunsch der Menschen auf andere Verhältnisse. Sie wollen anders zusammenkommen und wollen was machen. Und zwar nicht kapitalistisch getrieben. Also der Gedanke zur Wirklichkeit, ich glaube, es gibt ganz viel Wirklichkeit, und das ist ja Barbaras Aufruf, diese Alternativen zu stärken. Da ich aus der politischen Ökologie komme, wo ja, weil es ja viele Referenten, Referentin hier war, wir denken in Versorgungsfeldern. Das Versorgungsfeld Mobilität, das Recht auf Mobilität, auf das Recht, nicht die erzwungene Mobilität, weil die Städte teurer werden, muss ich aufs Land und muss jeden Tag länger fahren. Die gute, ökologisch sinnvolle, sozial sinnvolle Mobilität, die faire Mobilität, sollte nicht mehr automobil sein, sollte nicht das F des Fliegens haben. Die Versorgung der Handys, haben Sie gesagt, ich komme gleich nochmal auf Ihr DDR oder wie auch immer zu, dass sozusagen Hightech sinnvoll so produziert wird, dass 99% recyclingfähig sind. Weil die Innovation, die Sie ansprechen, ist ja eine Innovation, die permanent externalisiert. Das Produkt ist innovativ, aber die Voraussetzungen des Produktes und die Konsequenzen des Produktes, Elektroschrott und so, die sind eben nicht innovativ, sondern innovativ ist es für den Mikrounternehmer, für den Unternehmer. Und wir brauchen eine Gesellschaft, die als Gesellschaft innovativ ist. Und da versagt nicht immer, ich bin sehr für Märkte und ich bin auch nicht per se gegen Privateigentum, aber ich bin gegen die Vermachtung von Privateigentum. Und das ist in den Konstellationsprozessen, die Barbara anspricht. Aber nochmal zurück auf Ihren Gedanken. Ich glaube, wenn wir uns das anschauen, es gibt ganz viele Auseinandersetzungen, ich mache es jetzt ein bisschen hölzern, um Gebrauchswertorientierung. Es gibt ganz viele Auseinandersetzungen um eine Sorgeökonomie. Und Sorge nicht so niedlich, sondern dass wieder die Reproduktion, die gute Reproduktion von uns, von Menschen, von Natur, von Gesellschaft im Mittelpunkt ist und nicht das Profitprinzip. Dann, wenn man sich die Welt so mal ansieht, wir haben das im Schlusskapitel unseres Buches, Solidarische Lebensweise, kommt man auf ziemlich viel. Mhm. So, und jetzt nochmal zur Politik. Es hängt vom Politikbegriff ab.
Also eine Minute.
Achso. Okay, aber ich habe es ja schon beantwortet. Also ich halte dieses mit der Effizienz und Innovativ halte ich für problematisch. Ich bin gleich fertig. Okay. Bei der Politik, es sind zwei Politikbegriffe. Ich mache nochmal die Transformationsdebatte. Lutz Branch, ein Kollege hier in Berlin, hat mal gesagt, was die dominante Transformationsdebatte möchte, also das WBGU-Gutachten, die ich vorhin gekennzeichnet habe, ich möchte es jetzt ja nicht hier bashen, die machen, das ist ein schöner Begriff, Fürstenerziehung. Sie wollen als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen der Politik einflüstern, das ist in diesem berühmten Cartoon des WBG-Gutachten von 2011 eine große Transformation, dass Herr Schellenhuber, der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats, kennen Sie vielleicht den Cartoon, der telefoniert mit Obama. Ja? Also die Wissenschaft, Truth, ein super Klimaforscher, völlig Weltstar, spricht mit Obama und dann wird Obama anders handeln. Das ist die Vorstellung der Fürstenerziehung.
Naiv, ja.
Naiv, oder ihre Vorstellung zumindest. Und ich würde sagen, eine politische Transformation aus der politischen Ökonomie kommt, also das Zusammendenken, heißt ja nicht, die Politik macht Rahmenbedingungen, wichtig genug die Regelsetzung, ist ja mehrfach gesagt, sondern Politik für mich heißt Konflikte, heißt Akteure in den Blick zu nehmen, nicht nur die staatliche Politik, das verstehen wir unter Politik, sondern Politik heißt, dass die Akteure für ihre Werte, für ihre Interessen einstehen, sie zu realisieren versuchen von Projekten, und machen wir uns ja nichts vor. Die Akteure, die am besten kämpfen, sind die nicht nachhaltigen. Das ist die Brown Industry, das sind die fossilistischen Akteure, die jetzt die Pipelines durchsetzen mit Trump. Ja. Und wir werden ja gezwungen zum Kämpfen, ich sage es noch ein bisschen emphatisch. Das machen wir ja nicht, weil wir Lust haben zu kämpfen, sondern weil, oder die Indigenen kämpfen, weil ihnen die Lebensverhältnisse kaputt gemacht werden. Mit Christina Dietz, wir waren in Kolumbien und haben uns angeschaut, wie die Projekte der Goldfirmen die Berge abtragen. Einfach die Berge abtragen, 80 Kilometer weiter den Schrott hinschütten und die Menschen können nicht mehr leben. Die Menschen werden gezwungen zum Kämpfen. Also sie werden aufgezwungen. Das ist mein Politikbegriff. Nicht der Konflikt, der Konflikte will, sondern sie werden permanent losgetreten von starken Kapitalgruppen. Und die politische Transformation heißt erstmal, dem Einhalt zu gebieten und dann Alternativen zu schaffen. Also neben diesem Rahmen, ich bin nicht gegen Rahmenbedingungen und Regelsetzung, bitte kein Missverständnis, aber das reicht nicht, sondern wir haben ganz viele Bereiche, wo erstmal grundlegend darum gekämpft werden muss, was zu verhindern, weil Lebensverhältnisse und den globalen Süden natürlich viel schlimmer als bei uns.
Das war jetzt schon ein gutes Abschluss. Ja, genau. Nämlich mit Blick auf die Uhr haben wir nur noch ein paar Minuten, aber Barbara soll auch noch die Möglichkeit haben,
Schlussplädoyer
zu halten. Darauf freue ich mich jetzt.
Sehr großzügig.
Ja, vielleicht kann ich es wirklich dann ganz kurz machen. Du hast ja am Anfang auch die Frage gestellt, die Uli dann nicht beantwortet hat. Haben wir es nicht so, vor allem auch dauernd mit Abwehrkämpfen zu tun? Ja, das stimmt. Das erlebe ich aber schon mein ganzes politisches Leben lang. Also das ist nichts Neues. Das hat jetzt auch nichts mit Trump zu tun. Das verschärft es nur. Also wir erleben in der Tat weltweit das, was Uli gerade beschrieben hat, fortgesetzt Angriffe auf die Lebensgrundlagen von Menschen, die immer noch mit und von der Natur leben. Und das sind Millionen. Wirklich, macht euch das mal klar. Das sind nicht einfach ein paar so nette Naturvölker, ja, sondern das sind all die Menschen, die noch von Fischen, von den Flüssen, die noch nicht reguliert sind. Wir haben in Asien fast noch an vielen, in großen Bereichen unregulierte Flüsse, wo die Menschen noch von diesen Ökosystemen leben. Wir machen sie mit Bergbau kaputt und wir machen sie mit Staudämmen kaputt. Es sind hunderte von Staudämmen, vor allem auch in Asien geplant, um diese Wassermassen in Strom umzuwandeln und so weiter. Wir werden es also definitiv mit diesen Kämpfen zu tun haben. Und da muss ich einfach auch sagen, das braucht auch Solidarität. Ja? Also wir müssen schon auch nochmal über Solidarität nachdenken. Wie können wir diese Kämpfe dieser Menschen unterstützen? Das Zweite ist, über Alternativen nachdenken. Der Punkt ist, dass die meisten, die im Widerstand und im Kampf sind, kaum noch Zeit haben, sich mit den Alternativen zu beschäftigen. Wir sitzen aber in diesem Luxus, uns vielleicht dann auch nochmal mit den Alternativen intensiv auseinanderzusetzen. Deswegen ja, investieren in all das, was ich Forschungswende nenne, was ich sage, wir brauchen mehr Theorie und wir brauchen mehr Schutz für die Praxen derer, die was anderes ausprobieren. Ja, ist für mich auf jeden Fall das zweite große Thema, wie wir uns mit Transformation beschäftigen.
Punkt.
So, Uli fragt mich jetzt, darf ich noch einen Satz? Nein. Ich finde, das musst du entscheiden.
Will er immer das letzte Wort haben? Also,
Uli! Beide jemand noch einen
Satz. Du darfst einen draufgeben. Die größte Sorge, nein, weil ich das ja super finde, ich bin gar kein großer Schlusswortmensch, ich bin immer froh, wenn ich Vorletzter bin. Die größte Solidarität international ist die grundlegende Transformation unserer Produktions- und
Lebensweise. Ja, natürlich.
Genau, also wir haben die Solidarität mit den Kämpfen, aber wenn wir hier ressourcenleicht werden, ja, dann müssen die Minerale nicht abgebaut werden.
So ist es.
Das war jetzt kein Schlusswort, jetzt musst du wieder.
Nein. Okay. Perfekte Spezifizierung.
Raus aus der Krise ist der Titel der Ringvorlesung, 16 Veranstaltungen dazu. Wir haben, glaube ich, auch viel über rein in die Krise geredet, wenn ich mich so etwas zurückerinnere. Aber vielleicht haben wir jetzt alle das erreicht, was Uli auch wiederum in dem Buchtitel geschrieben hat. Wir sind jetzt alle fit für die Krise. Zumindest wir können die Krise besser verstehen, wir können sie besser analysieren, wir können Zusammenhänge besser erkennen. Wir haben viel über multiple Krisenphänomene geredet, wie Dinge miteinander zusammenhängen. Also vielleicht sind wir jetzt alle etwas fit, zumindest wissenschaftlich analytisch für die Krise. Die Krise ist nicht beseitigt, wir haben viel zu tun und vielleicht konnten wir einen kleinen Beitrag für ein Bewusstsein in die richtige Richtung entwickeln, hier im Rahmen unserer Möglichkeiten in der Wissenschaft am Otto-Suhr-Institut an der Freien Universität Berlin. Ich danke ganz herzlich Barbara dir für das Kommen, ja, nach 1976 wieder hier zu sein und zu diskutieren. Uli, dir danke ich für das Kommen und die spannende Diskussion heute. Ich will aber auch Ihnen allen danken für das Kommen, für das regelmäßige Kommen. Wir hatten hier wirklich ein sehr gutes Stammpublikum, muss man sagen. Ist selten bei solchen Veranstaltungen, wo auch eine bestimmte Kontinuität gegeben war. Ich weiß eigentlich von allen Referentinnen und Referenten, dass sie sich hier in dem Kreis wohlgefühlt haben. Also auch das will ich mal zurückgeben an Sie. Sie waren ein gutes Publikum und ein treues Publikum und ein interessiertes Publikum. Und auch mir selbst hat es immer Spaß gemacht, hier dienstags dabei zu sein. Bis vielleicht demnächst zum nächsten offenen Hörsaal. Schönen Nachhauseweg. Tschüss.